Und da ist der Mai auch schon vorbei. Ja, das hat sich gereimt, aber keine Sorge, der Rest der heutigen Folge wird nicht gereimt. Wir haben den 27. Mai 2024 und gehen mit großen Schritten auf den Sommer zu. Ihr hört den PTA Heute Podcast, ich bin Benedikt Richter und das sind unsere Themen. Bettwanzen, wie kann man sich auf Reisen schützen? Bei COPD senkt rote Betesaft den Blutdruck. Dann sprechen wir über Ozempic-Babys, sicher verhüten unter Semaglutid. Und im letzten Thema geht es um Thyreostatika. Da gibt es nämlich einen Rückgang bei gebärfähigen Frauen. Ja, gleich zu Beginn habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Nächste Woche müsst ihr ohne mich auskommen. Ich weiß, das ist sicher sehr traurig. Aber ihr könnt euch auch für mich freuen. Denn es geht für mich in den Urlaub. Dieses Jahr verreise ich endlich auch mal wieder. Habe ich seit fast 2 Jahren nicht mehr gemacht. Und ja, was bringt man so aus dem Urlaub mit? Bräune und vielleicht Souvenirs. Gut, wenn es keine lebendigen Souvenirs sind, sowas wie Bettwanzen zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass Bettwanzen plötzlich wieder überall ein Thema sind. Ich hatte auch in der Apotheke schon mehrere KundInnen, die unter den Bissen litten und irgendwas dagegen brauchten. Sowas schaltet natürlich eine neue Angst bei mir frei. Wie kann man sich gegen Bettwanzen schützen? Welche Reisetipps könnt ihr euren KundInnen mitgeben? Das schauen wir uns jetzt mal an. Die Bettwanze heißt auf Latein Cimex lectularius. Und galt eigentlich in vielen Ländern als nahezu ausgerottet. Durch die Globalisierung und den Fernreiseboom haben die kleinen Tierchen aber so eine Art Comeback erlebt. Viele nehmen die unbemerkt im Reisegepäck mit durch die Welt. Außerdem sind sie mittlerweile gegen die meisten Klassen von Insektiziden resistent, was die Bekämpfung nochmal zusätzlich schwieriger macht. Vielleicht erinnert ihr euch da an die Horrormeldungen aus dem letzten Jahr aus Frankreich. Dort gab es ja laut Medien eine regelrechte Bettwanzenplage. Schon im Jahr 2018 mussten Schädlingsbekämpfer an rund 400.000 Adressen antanzen und Bettwanzen beseitigen. Vorbei war es bei mir persönlich dann, als so Gerüchte kursierten, dass auch in Berliner U-Bahnen Bettwanzen gesichtet wurden. Bettwanzen kommen in Deutschland bevorzugt in Berghütten vor. Unbemerkt werden sie in den Rucksäcken der Wanderer von Hütte zu Hütte weitertransportiert. Beim Deutschen Alpenverein geht man davon aus, dass mindestens 10% der Hütten betroffen sind. Bettwanzen sind mit bloßem Auge sichtbar. Sie sehen aus wie so ein Apfelkern. Die ausgewachsenen, flugunfähigen Tiere haben 6 Beine und eine Körperlänge von 5 bis 6 mm. Vollgesogen sind sie sogar bis zu 9 mm lang. Dann erscheint der Körper auch schwarz. Bettwanzen sind nachtaktiv. Bei Tag ziehen sie sich in Ritzen von Bettgestellen oder Lattenrosten, unter Matratzen, hinter Fußbodenleisten, Lichtschalter, Möbel, Fugen oder Tapeten zurück. Und dank ihres flach-ovalen Körperbaus gelangen sie sogar in kleinste Verstecke. Nachts werden dann die Wanzen durch menschliche Körperwärme und Ausdünstungen aus ihren Verstecken gelockt. Alle 3 bis 5 Tage nehmen sie dann eine Blutmahlzeit ein und oft stechen sie beim Blutsaugen mehrfach zu. Die Stiche sind dann häufig so reihenartig oder gruppiert angeordnet. Man nennt das auch Wanzenstraße. Auch wenn Bettwanzen bisher nicht als Krankheitsüberträger bekannt wurden, sind ihre Stiche äußerst unangenehm. Bei empfindlichen Personen kann es zu intensivem Juckreiz und starker Quaddelbildung kommen. Es können regelrechte Ekzeme daraus entstehen. Eine Behandlung der Bettwanzenbisse und Quaddeln ist meistens nicht nötig. Die Pusteln verschwinden nach circa einer Woche von selbst. Haben die Bettwanzen wiederholt gebissen, können die betroffenen Hautpartien jedoch stark jucken. In der Apotheke kann Betroffenen mit Antihistaminikagelen wie Phenistil oder Soventol geholfen werden. Auch der Azaronstift kann den Juckreiz lindern. Alternativ sind Cremes und Sprays mit Hydrocortison, wie beispielsweise Ebenol, Phenihydrocort, Hydrocutan, Linola Akut oder Soventol Hydrocort für die Selbstmedikation geeignet. 1 bis 2 Mal täglich über 7 Tage angewendet, fördern sie die Heilung. Helfen rezeptfreie Präparate nicht, dann können ÄrztInnen auch ein rezeptpflichtiges Glucocorticoid-Topikum verschreiben. Um eine Infektion zu vermeiden, sollten die aufgekratzten Hautstellen immer desinfiziert werden. Mitunter auftretende Superinfektionen machen dann eine Antibiotikagabe erforderlich. Wie bereits gesagt, spielen Bettwanzen als Überträger von Krankheitserregern laut Umweltbundesamt keine Rolle. In Laborexperimenten konnten Bettwanzen jedoch mit Erregern infiziert werden, zum Beispiel mit dem Hepatitis B-Virus, und so theoretisch als Zufallsüberträger fungieren. Was man nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass Bettwanzenbefall für manche Menschen psychisch belastend ist und zu Schlafstörungen führen kann. Das Vorhandensein von Bettwanzen erkennt man außer an den Stichen am Körper auch an Kotspuren sowie an Häutungshöhlen der Insekten. Also da einfach mal schauen, ob man auf dem Bettlaken kleine schwarze Punkte findet. Außerdem sondern Bettwanzen so einen typischen süßlich penetranten Geruch ab. Der kann sich zum Beispiel bemerkbar machen, wenn man auf die Matratze klopft. Wir gehen heute wahrscheinlich alle zu unserer Matratze und klopfen da drauf nach der Folge. Ein Bettwanzenbefall kann jeden treffen, hat nichts mit mangelnder häuslicher Hygiene zu tun. Chemische Schädlingsbekämpfungsmittel sollte man im Kampf gegen Bettwanzen auf keinen Fall selbst anwenden, sondern dafür ein Spezialunternehmen hinzuziehen. Und wenn man dann im Urlaubsort an sich ist, sollte man auf so ein paar Dinge achten. Damit erst keine Bettwanzen mit nach Hause reisen, sollten Koffer in der Unterkunft nicht in unmittelbarer Nähe des Bettes aufbewahrt werden. Lasst die Wäsche nicht offen liegen und wenn ihr den Reisekoffer zu Hause dann auspackt, macht das am besten in der Badewanne, weil man dann die Parasiten ganz gut sehen kann. Außerdem sollten Betten auf Wanzenspuren kontrolliert werden, also Kotspuren, leere oder noch gefüllte Eier und Häute. Beim Kauf gebrauchter Möbel, Matratzen, Bücher und ähnlichem sollten auch diese auf Wanzenbefall untersucht werden. Da Bettwanzen temperaturempfindlich sind, kann eine Hitzebehandlung sinnvoll sein. Dabei werden betroffene Räume mit einem speziellen Gerät mehrere Tage auf 50 bis 60 Grad Celsius geheizt. Alternativ können die Räume und Möbel mit 120 Grad heißem Wasserdampf behandelt werden. Wer also im Dachgeschoss wohnt, ist ja klar im Vorteil, würde ich sagen. Kleiner Spaß am Rande. Kleinere befallene Gegenstände können kältebehandelt werden, indem sie in Folie gewickelt 3 Tage bei minus 18 Grad eingefroren werden. Auch Kleidung kann temperaturbehandelt werden, die Kleidung bei mindestens 60 Grad waschen oder sie bei möglichst großer Hitze für mindestens 30 Minuten in den Wäschetrockner stecken. Alternativ kann man auch die einfrieren. Ja, in diesem Sinne, gute Reise. Und wir reisen hier ins nächste Thema. COPD, Blutdruck und rote Beete. Häufig haben Menschen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung einen erhöhten Blutdruck. Und das kennt ihr sicher aus der Apotheke. Viele Menschen suchen natürliche Wege, ihren Blutdruck zu senken. Da werden den verschiedensten Lebensmitteln spezielle Wirkungen zugeschrieben. Eine neue Studie untersucht jetzt, ob nitrathaltiger Rote-Bete-Saft den Blutdruck senken kann. Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, COPD, ist durch eine chronische Atemwegsobstruktion gekennzeichnet. Die Erkrankung geht mit chronischer Entzündung und einer dauerhaften Verengung der Atemwege einher, die oft noch zunimmt. Charakteristisch sind das Bestehen von Husten und Auswurf sowie eine dauerhafte Erweiterung der Lungenbläschen, die oft in Kombination miteinander auftreten. Häufig sind die Erkrankten auch von Atemnot betroffen, die im weiteren Krankheitsverlauf nicht nur bei körperlicher Belastung, sondern auch in Ruhe auftritt. Häufigste Ursache einer COPD ist Tabakrauch. Im Jahr 2019 lag die Erkrankung auf Platz 6 der häufigsten Todesursachen in Deutschland. In der bereits erwähnten Studie wurden 81 COPD-PatientInnen aus einem Londoner Krankenhaus randomisiert in 2 Gruppen eingeteilt. Die Interventionsgruppe trank über 12 Wochen lang jeden Tag einen nitratreichen Rote-Bete-Saft, zwar 70 Milliliter, mit 400 Milligramm Nitrat. Die Kontrollgruppe bekam einen nitratarmen, aber ansonsten in Geschmack und Farbe identischen Rote-Bete-Saft. In beiden Gruppen wiesen die Teilnehmenden einen erhöhten Blutdruck auf sowie ein ähnliches kardiovaskuläres Risikoprofil. Dazu wurden die Faktoren Raucherstatus, Hyperlipidämie, Alter und BMI berücksichtigt. Die Interventionsgruppe wies einen signifikant niedrigeren Blutdruck auf als die Vergleichsgruppe. Der nitrathaltige Saft senkte demnach den Blutdruck der Studienteilnehmenden um 4,5 mm Quecksilbersäule. Die Gruppe, die den nitrathaltigen Saft trank, schnitt beim 6-Minuten-G-Test besser ab und außerdem reduzierte sich die Gefäßsteifigkeit. Also, durch die enthaltenen Nitrate kann Rote-Bete-Saft tatsächlich den Blutdruck senken und die Endothelfunktion und die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern. Leider muss man sagen, Rote-Bete-Saft ist jetzt nicht unbedingt für jeden so ein tolles Geschmackserlebnis. Oft, wenn wir hier im Podcast über Social-Media-Trends sprechen, dann sind es ja nicht unbedingt die Sternstunden der menschlichen Zivilisation. Kreative Wortschöpfungen sind aber häufig dabei. In dieser Woche Ozempic Babies, Oops Babies oder I got pregnant on Ozempic. Diese und ähnliche Begriffe trenden gerade auf Social Media. Sogar der Tagesspiegel greift die mittlerweile auf. auch die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie berichtet. In den sozialen Medien berichten zunehmend Frauen, dass sie unter Semaglutid überraschend, ungeplant oder auch unter Kontrazeptiva ungewollt schwanger wurden. Das kann eine schöne Nachricht sein, aber kann auch ein Problem darstellen, denn in der Fachinformation von Ozempic wird Frauen im gebärfähigen Alter ausdrücklich empfohlen, während der Behandlung mit Semaglutid eine Verhütungsmethode anzuwenden. Hintergrund dieser Empfehlung sind tierexperimentelle Studien, die eine Reproduktionstoxizität gezeigt haben. Wörtlich heißt es, es liegen nur begrenzte Daten zur Anwendung von Semaglutid bei Schwangeren vor. Daher darf Semaglutid während der Schwangerschaft nicht angewendet werden. Möchte eine Patientin schwanger werden oder tritt eine Schwangerschaft ein, muss Semaglutid abgesetzt werden. Weiter ist nachzulesen, dass Semaglutid aufgrund der langen Halbwertszeit mindestens 2 Monate vor einer geplanten Schwangerschaft abgesetzt werden muss. In der Fachinformation von Wegovy stehen die gleichen Hinweise zur Schwangerschaft. Der Wirkstoff Semaglutid ist ein GLP-1-Agonist, also er übernimmt im Körper die Aufgaben vom Glucagon-like-Peptid, das sind unter anderem die Regulierung des Appetits und der Nahrungsaufnahme. Semaglutid senkt glukoseabhängig den Blutzuckerspiegel und verlangsamt die Magenentleerung. Durch eine Verringerung des Appetits wird die Energieaufnahme und damit letztlich das Körpergewicht reduziert. Zusätzlich verringert Semaglutid die Vorliebe für fettige Speisen. Auf ptaheute.de findet ihr auch noch ein sehr anschauliches Video zum Wirkmechanismus. Während das Fertigarzneimittel Ozempic bei Diabetes mellitus Typ 2 indiziert ist, darf Wegovy bei Adipositas eingesetzt werden. In der S2K-Leitlinie Diagnostik und Therapie von einer assistierten reproduktionsmedizinischen Behandlung kann man nachlesen, wie Adipositas und Diabetes die weibliche und männliche Fruchtbarkeit beeinflussen. So soll es eine Assoziation zwischen erhöhtem BMI und reduzierter Spermaqualität des Mannes geben. Männern mit unerfülltem Kinderwunsch wird in der Leitlinie deshalb zu einer Gewichtsabnahme geraten. Bei Frauen treten in den meisten Studien bei einem BMI über 27 oder unter 17 häufiger Ovulationsstörungen und eine daraus folgende Unfruchtbarkeit auf. Bei Adipositas soll auch bei regelmäßigen Zyklen die Schwangerschaftsrate erniedrigt und die Zeit bis zum Schwangerschaftseintritt erhöht sein. Auch bei Infertilitätsbehandlungen haben adipöse Frauen laut Leitlinie schlechtere Schwangerschaftsraten und erhöhte Fehlgeburtenraten. Der negative Effekt der Adipositas soll dabei vor allem durch eine verminderte Eizellqualität zustande kommen. Wenn also übergewichtige Paare unter Semaglutid-Therapie abnehmen und schwanger werden, ist das eigentlich gar keine so große Überraschung. Vielmehr ist es ein mögliches Risiko, auf das zu Behandlungsbeginn hingewiesen werden sollte. Bei Diabetes sieht es laut Leitlinien wenig anders aus. Abhängig von der Blutzuckereinstellung, dem Alter und Begleiterkrankungen soll die Aussicht auf eine Schwangerschaft bei diabetischen Frauen nicht verschlechtert sein. Jedoch gilt das Risiko für Fehlgeburten, Fehlbildungen und Totgeburten als erhöht, abhängig von der Blutzuckereinstellung vor der Empfängnis. In der Leitlinie wird empfohlen, dass DiabetikerInnen nur geplant und unter normnaher Blutzuckereinstellung schwanger werden sollten. Auch bei Männern könnte sich Diabetes negativ auf die Fertilität auswirken. Wird Diabetes bei Kinderwunsch behandelt, ist also auch das erst einmal richtig. Allerdings sollte dann nicht Semaglutid eingesetzt werden, da es bei Schwangeren nicht untersucht wurde. Eingesetzt werden hier eher Insulin, Aspart und Lispro und Metformin. Wie verhütet man jetzt unter Semaglutid? Also laut Fachinformation von Ozempic werden hormonelle Kontrazeptiva nicht in ihrer Wirkung beeinflusst. Das heißt, die könnte man nehmen. Jedoch muss man daran denken, dass Semaglutid ja die Magenentleerung beeinflusst. Und damit könnte theoretisch die Wirkung von oralen Kontrazeptiva gemindert werden. Daher wird von manchen Firmen empfohlen, dass dann, zumindest zu Beginn, zusätzlich zur Verhütung die männlichen Partner Kondome verwenden, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie in ihren Kurznachrichten. Laut dem Tagesspiegel hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA mittlerweile Novo Nordisk aufgefordert, ein Register einzurichten. Darin sollen Daten zu Schwangerschaften gesammelt werden, die während der Behandlung mit Ozempic oder Wegovy entstanden sind. Und ich finde, ganz passend schließt sich da unser letztes Thema an, Thyreostatika und gebärfähige Frauen. Thyreostatika kommen häufig bei einer Überfunktion der Schilddrüse zum Einsatz. In der Schwangerschaft ist die Behandlung einer Hyperthyreose nicht ganz ohne. Unbehandelt gefährdet der Überschuss an Schilddrüsenhormonen Mutter und Kind und steigert so etwa das Risiko für Wachstumsverzögerungen, Präeklampsie, Früh- und Totgeburten. Die muss also behandelt werden. Leider ist es so, dass die zur Verfügung stehenden Thyreostatika Propyl-Thyuracil, Carbimazol und Thiamazol alle plazentagängig sind. Für die Wirkstoffe Carbimazol und Thiamazol ist eine dosisabhängige, schwach teratogene Wirkung bekannt, die zu charakteristischen Fehlbildungen beim Kind führen kann. Frauen, die mit diesen Wirkstoffen behandelt werden, wird daher dringend nahegelegt, sicher zu verhüten und die Familiengründung bzw. Erweiterung möglichst auf die Zeit nach Behandlungsabschluss zu verschieben. Bei Propylthiouracil, das ich jetzt einfach mal mit PTU abkürzen würde, ist die Datenlage uneindeutiger. Auf embryotox.de ist hierzu zu lesen, PTU führt zu keinem charakteristischen Fehlbildungsmuster und in der Mehrzahl der Studien auch zu keinem erhöhten Gesamtfehlbildungsrisiko. Allerdings wurden inzwischen zwei Verschreibungsstudien veröffentlicht, die auch nach PTU-Anwendung in der Schwangerschaft ein erhöhtes kindliches Fehlbildungsrisiko ermittelten. Daher bleibt PTU erstmal die beste der drei Optionen und Mittel der Wahl für das erste Trimenon einer Schwangerschaft. Ob eine Umstellung auf diesen Wirkstoff erfolgen sollte, wenn es unter Carbimazol oder Thiamazol ungeplant zu einer Schwangerschaft gekommen ist, wird kontrovers diskutiert. Zu beachten ist bei PTU, dass es aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit von einer Stunde alle 6 bis 8 Stunden eingenommen werden muss. Zudem kommt es unter diesem Wirkstoff häufiger zu Nebenwirkungen, insbesondere zu schweren Leberschäden, also häufiger als unter Carbimazol und Thiamazol. Bei allen drei Wirkstoffen gilt, falls sie während des ersten Schwangerschaftsdrittels zum Einsatz kommen, sollte die niedrigste erforderliche Dosis verwendet werden. Wie Thyreostatika bei Frauen im Alter zwischen 13 und 49 Jahren eingesetzt werden, wird auch in der Ausgabe 2 2023 des Bulletins für Arzneimittelsicherheit beleuchtet. Hierfür wurden Abrechnungsdaten von 4 gesetzlichen Krankenkassen aus dem Zeitraum 2004 bis 2020 ausgewertet, mit überraschenden Ergebnissen, denn die Zahlen an Verordnungen sinken. Im Jahr 2004 haben noch 2,7 von 1000 Mädchen und Frauen ein Thyreostatikum erhalten. 2020 nur noch 1,8. Es sanken hierbei insbesondere die Verordnungen von Carbimazol und Thiamazol. Bei 9723 Frauen, die mindestens einmal ein Thyreostatikum verordnet bekommen hatten, traten eine oder mehrere Schwangerschaften ein. 2 Drittel davon fanden jedoch zu einem Zeitpunkt statt, zu dem das Arzneimittel noch nicht oder nicht mehr eingenommen wurde. Bei 17% davon wurde während der Schwangerschaft ein Thyreostatikum angesetzt. 16% der Schwangerschaften traten unter einer bestehenden thyreostatischen Therapie ein. Der Anteil der Frauen, die daraufhin von Carbimazol oder Thiamazol auf Propylthiouracil umgestellt wurden, stieg im Studienzeitraum an. Die AutorInnen stimmen diese Beobachtungen vorsichtig optimistisch, dass die Risiken der Thyreostatika-Gabe bei Frauen im gebärfähigen Alter mehr und mehr Berücksichtigung im Versorgungsalltag finden. Und ich bin optimistisch, dass wir alle in dieser Folge wieder viel gelernt haben. Ich verabschiede mich hiermit von euch und wünsche euch eine zauberhafte Woche mit vielen netten KollegInnen und KundInnen. Nächste Woche ist dann Conny Näht für euch da und wir hören uns einfach in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl.